die Hälfte der Menschheit geht durch die Wechseljahre. Und nichts darüber zu wissen, war für mich keine Option. Also allein, wenn die Frauen es schaffen, gesund ein paar Kilo zu verlieren, dann haben sie schon weniger Wechseljahrsbeschwerden. Das kann man eindeutig sagen. Und da spielt eben Zucker, aber auch Nudeln, weißer Reis, Kartoffeln spielen da eine große Rolle. Und die sollen so eine Nebenrolle auf dem Teller spielen. Und die Hauptrolle spielt das Gemüse.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
Niemand hat mir gesagt, was da wirklich auf mich zukommt. Diesen Satz hört Susanne Liedtke immer wieder. Die Unternehmerin, Gesundheitsberaterin und Gründerin von NobodyToldMe.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Mythen rund um die Wechseljahre aufzuräumen und Frauen wirklich wissenschaftlich fundierte, alltagstaugliche Hilfe anzubieten. Und das trifft sich sehr gut, denn wissenschaftlich fundierte, alltagstaugliche Hilfe zu Gesundheitsthemen, das ist ja im Grunde der Kern auch dessen, was wir hier bei den Health Nerds machen. Und deswegen in dieser Pro Edition freuen wir uns sehr, dass wir mit Susanne genau darüber sprechen können, über hormonelle Veränderungen, Umbrüche, über körperliche Veränderungen, über mentale Herausforderungen und eben auch über Chancen, Stärke, über Selbstfürsorge. Und wir sind auch froh, denn dieses Thema betrifft natürlich vor allem die Frauen, dass wir eben auch mit einer Frau darüber sprechen können, die es vielleicht auch nochmal anders fühlt als logischerweise wir Männer. Wobei, Spoiler, auch wir Männer, das haben wir gelernt oder das habe ich gelernt, haben so etwas wie Wechseljahre. Bisschen anders als bei den Frauen, aber auch darüber wollen wir natürlich einiges erfahren, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen, Susanne Liedtke.
Vielen Dank, Matthias und Felix, für die Einladung.
Ja, Matthias Baum ist natürlich auch da, unser Health Nerd, Gesundheitswissenschaftler. Matthias, auch an dich. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Susanne, ich habe es eingangs gesagt, deine Bewegung, die du sozusagen losgetreten hast, nennt sich Nobody Told Me. Also niemand hat's mir gesagt. Was ist das größte Missverständnis oder sagen wir mal der größte Überraschungsmoment, den eben vor allem Frauen haben, wenn sie plötzlich in die Wechseljahre gehen oder mittendrin sind? Was hat ihnen niemand wirklich gesagt?
Naja, die meisten Frauen denken, das betrifft sie nicht, da kommen sie irgendwie drum herum. Das passiert lange, wenn sie alt sind oder sie denken, ja, Wechseljahre sind dann, wenn die Periode aufhört. Dass das aber lange, lange vorher anfängt, dass das ein Prozess ist, der über Jahre geht, das ist ihnen überhaupt nicht bewusst. Als ich anfing zu gründen, haben meine Freundinnen gesagt, ja, ist ja ganz schön, was du da machst. Also ich habe das nicht, aber wie willst du es denn genau machen und so? Also die waren interessiert, aber haben sofort das von sich gestoßen, das Thema, weil wir eben auch nicht gelernt haben, darüber zu reden. Das ist ein unerwünschtes Thema eigentlich, die Wechseljahre. Und es fängt erst jetzt an langsam, dass da mehr drüber geredet wird und dass das Ganze normalisiert wird, dass wir ganz normal auch darüber sprechen können, uns gut informieren können, denn die Hälfte der Menschheit geht durch die Wechseljahre. Und nichts darüber zu wissen, war für mich keine Option.
Super spannend. Und jetzt hast du gesagt, die Hälfte der Menschen, also die Frauen, gehen durch die Wechseljahre. Ich habe eingangs gesagt, naja, wir Männer haben das auch so ein bisschen, da will ich zumindest mal am Ende mit dir kurz auch nochmal drüber reden. Gib uns nur mal so eine Sneak Peek, die Wechseljahre bei Männern versus die Wechseljahre bei Frauen. Was ist anders? Wir haben wahrscheinlich Glück, dass wir nicht so starke Veränderungen spüren oder wie sieht's da aus?
Ich würde sagen, alle Geschlechter altern. Frauen, Männer, alle anderen Geschlechter, wir altern. Und der Alterungsprozess beginnt lange, bevor uns das bewusst ist. So mit 35 sind die ersten Vorboten des Alterns da. Und das passiert bei den Männern. Und da passiert natürlich auch hormonell einiges. Das Testosteron wird langsam weniger. Da schleichen sich vielleicht schon die erste chronische Erkrankung ein. Männer bekommen ja deutlich früher, 10 Jahre vor den Frauen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen diagnostiziert. Das passiert bei den Männern. Dieser krasse Abfall der Hormone und die Schwankungen von Progesteron und Östrogen, die vor allem zu den vielen Beschwerden in der Perimenopause führen, also den Jahren vor der letzten Periode, das haben die Männer in der Form nicht. Ich würde sagen, bei Männern ist es ein Alterungsprozess. Dann kommt noch das Körperfett dazu, was auch Östrogene produziert, auch beim Mann. Die Männer haben ja auch Östrogene, so wie die Frauen auch Testosteron haben. Es sind wichtige Hormone für alle Geschlechter. Und das haben die Männer. Und deshalb spricht man von der Andropause. Aber es ist für mich überhaupt nicht vergleichbar, weil die Männer haben eben nicht reinprogrammiert in ihren Körper, dass sie einen Zyklus haben, dass sie schwanger werden können, ein Kind austragen können. All das ist nicht reinprogrammiert. Und an der Stelle sind die Männer, und das ist gar nicht wertend gemeint, etwas einfacher gebaut als die Frauen. Also bei uns ist ein bisschen mehr Programmieraufwand im Körper und damit aber auch mehr Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen, aber dann auch im Rahmen der Wechseljahre eben eine Anfälligkeit für bestimmte Beschwerden, die bei manchen Frauen dazu führen, dass sie krank werden. Wechseljahre sind ja keine Krankheit. Älter werden könnte man als Krankheit bezeichnen, aber es ist ja auch ein Prozess. Aber Wechseljahre sind keine Krankheit, aber manche Frauen sind so stark betroffen, dass sie krank werden. Hm. Und da ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir das verhindern. Also, dass sie gar nicht erst in so ein schlimmes Fahrwasser, ich rede immer vom Tsunami, kommen, sondern dass sie das gut umschiffen.
Okay, ja, super spannend. Und das ist eben ein wirklich großes, ein komplexes Thema. Es ist sehr vielschichtig und wir wollen uns versuchen, von allen Seiten ein bisschen zu nähern. Lass uns trotzdem mal ganz simpel anfangen. Wechseljahre. Was passiert da im Körper einer Frau? Wie geht das los? Mhm. Gibt es da verschiedene Phasen? Hört das dann wieder auf? Wie lange geht das ungefähr? Gib uns mal so einen Einblick.
Die Wechseljahre sind das Ende der fruchtbaren Phase im Leben einer Frau. Und es geht über Jahre. Man spricht auch von der Umkehr der Pubertät, die ja auch Jahre dauert. Das heißt, da wird zurückgebaut, dass wir Kinder bekommen können. Und im übertragenen Sinne sagt man, die Fruchtbarkeit wandert jetzt ins Herz und in den Kopf. Also so kann man es auch betrachten. Aber rein medizinisch sind wir danach eben nicht mehr fruchtbar. Wir gehen über in die Postmenopause nach den Wechseljahren. Und die ersten Anzeichen der Wechseljahre äußern sich in der späten Prämenopause. Die Prämenopause ist unsere gesamte fruchtbare Phase. Und wir können aber am Ende auch der Prämenopause noch ganz normal, wir sind auch zyklisch. Wir haben idealtypisch alle 28 Tage unseren Zyklus. Aber die Frauen haben schon stärker PMS mit Stimmungsschwankungen verbunden. Die Periode verändert sich, sie wird heftiger. Sie schlafen schlechter, die Zündschnur wird kürzer bei einigen Frauen. Das ist so die späte Prämenopause, wo man so denkt, irgendwie verändert sich ja gerade was. In der Perimenopause ist das dann so der Beginn wirklich der Wechseljahre. Da unterscheidet man zwischen der frühen und der späten Perimenopause. Es gibt nur diese zwei Phasen. Die frühe Perimenopause, da verändert sich der Zyklus um plus minus 7 Tage in aufeinanderfolgenden Zyklen. Also die Zykluslänge verändert sich. Ist nicht mehr idealtypisch 28 Tage, was ja bei vielen Frauen gar nicht jetzt immer so ist, aber auf einmal ist dieser Rhythmus nicht mehr da. Die Periode kommt früher als erwartet oder dauert länger als erwartet. Und in der späten Perimenopause habe ich schon mal Aussetzer von 60 Tagen, in denen ich keine Periode habe. Und da drin, in der späten Perimenopause, ist die Menopause. Das ist die allerletzte Periode im Leben einer Frau. Wenn ich über 45 bin und länger als 12 Monate keine Periode mehr hatte, dann kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, ich habe den Moment der Menopause erlebt, den ich ja immer nur rückblickend feststellen kann. Also ich kann erst 12 Monate hinterher feststellen, ich hatte 12 Monate keine Periode. Bin ich unter 45 und hatte 12 Monate keine Periode, dann wird der Gynäkologe oder die Gynäkologin immer gucken, gibt es da andere Ursachen dafür, dass die Periode aussetzt, weil das schon früheres Eintreten der Menopause wäre. Diesen Moment der Menopause erleben Frauen im Durchschnitt in westlichen Ländern mit 51 Jahren. So rein von der Häufigkeit. Die meisten Frauen haben dann mit 51 Jahren ihre letzte Periode, dann noch 12 Monate weiter. Danach sind sie in der Postmenopause. Mhm. Und man kann sagen, dass die meisten Beschwerden entstehen durch die Schwankung von Östrogen und Progesteron, die nicht im Gleichklang abfallen, sondern bei den meisten Frauen wird zunächst das Progesteron weniger. Das hängt damit zusammen, dass wir so ab 35 auch schon mal sogenannte anovulatorische Zyklen haben. Heißt, wir haben einen Zyklus ohne Eisprung. Dann reifen in den Eierstöcken da die Eizellen voran und produzieren ganz viel Östrogen. Aber es kommt aufgrund der schlechter werdenden Qualität der Eizellen nicht zum Eisprung. Und wenn es nicht zum Eisprung kommt, dann bleibt kein Follikel zurück. Und wenn kein Follikel zurückbleibt, entsteht kein hormonelles Organ, nämlich dieser Gelbkörper, der eigentlich Progesteron produziert. Und so habe ich im Rückgang der Hormone einen Östrogenüberschuss. Das ist ein Begriff, den gibt es in der Schulmedizin so nicht, aber in der Praxis erlebe ich das bei den Frauen, also in meiner täglichen Praxis, immer. Die Frauen haben Symptome wie Brustspannen, Ödeme, Stimmungsschwankungen, sind reizbarer und haben eben eine stärker aufgebaute Gebärmutterschleimhaut, was dann zu den stärkeren Blutungen auch führt und dann auch zur veränderten Zykluslänge. Mhm.
Matthias, wenn wir einmal versuchen, den evolutionären Blick auf dieses Thema zu lenken. Und ich weiß, du beschäftigst dich immer in allem, was du eigentlich wissenschaftlich arbeitest und tust, mit unserer menschlichen Evolution, mit der Entwicklung des Menschen. Wo kommen wir her? Was ist in unseren Genen verprogrammiert? Warum ist es da drin? Um eben abzuleiten, okay, wie können wir heute das nutzen oder eben verstehen? Gib uns mal einen Einblick, das Thema Wechseljahre, auch diese krasse Veränderung der Hormone. Also Susanne hat schon das sehr schön, wie ich finde, beschrieben. Mit im Grunde ist es wieder das Gegenteil des sagen wir Teenageralters. Ja, die Frauen entwickeln sich quasi wieder, was das Thema Schwangerschaft und Gebärfähigkeit angeht, wieder zurück. Was ist der evolutionäre Gedanke dazu oder wie kann man das evolutionär erklären?
Vielleicht beginnend mit dem, was Susanne eben sagte, so den Einstieg, dass wir Männer, ich muss da unbedingt nochmal drauf eingehen, dass wir simpler sind, was das angeht, hat sie absolut recht. Weil beginnend mit dem Zyklus an sich, also dieser sogenannte zirkalunare Rhythmus, 28 Tage, lunar, mondorientiert, so wird er eigentlich mit eingeteilt. Frauen sind ja auch keine Maschinen, das heißt, es gibt durchaus Veränderungen und Einflussfaktoren und da will ich gleich auch nochmal drauf kommen. So, das heißt, dies ist schon der erste Teil, der quasi einprogrammiert ist und ablaufen wird. Und dieser beschriebene, finde ich eigentlich eine ganz schöne Betrachtung, dieser Rückbau, der dann quasi mit stattfindet, ist etwas, was zu Homo sapiens definitiv mit dazugehört. Aber, und jetzt ist so ein bisschen die Orientierung, wo finden wir das in anderen, und jetzt machen wir einen evolutionären Abzweig oder vielleicht auch einen anderen Strang, den wir vielleicht gehen würden. Wo findet man das sonst in der Tierwelt? Eher selten, muss man dazu sagen. Und die Frage ist natürlich, was sind Unterschiede in der heutigen Zeit? Also ein Faktor ist zweifelsohne das Thema Lebenserwartung, aber auch in Naturvölkern findet man es unter Umständen nicht so. Und ich glaube, so wie ich auch die Inhalte von Susanne auch schon so ein bisschen mit drauf geschaut habe, es gibt natürlich in der heutigen Zeit eine Form von, ich sage mal, eine Art Mismatch in dem, wie wir uns ernähren, wie wir leben, die zu Veränderungen führen. Und Wechseljahre ist das eine, aber die Frage ist, und so auch dieses Durchführen dadurch, heißt es ja nicht, dass jetzt unmittelbar abrupt irgendwelche Hormone nicht mehr produziert werden sollen. Das heißt, dieser Umbau findet heutzutage bei ganz vielen eben gar nicht so kontinuierlich statt, wie wir es wahrscheinlich in Naturvölkern tendenziell auch finden würden. Und evolutionär betrachtet könnte man sagen, okay, wenn ich danach noch länger lebe, ohne fruchtbar zu sein, bin ich aber immer noch Teil meiner Gruppe, meiner Kohorte. Man nennt das die Großmutterhypothese. Das ist so ein Teil, der gerne betrachtet wird. Also auch ohne selbst schwanger werden zu können, aber ein Teil in der Versorgung der Kinder beziehungsweise der Enkelkinder, sich um Dinge darum kümmern zu können in dem sozialen Kontext darüber hinaus. Aber mit Umschwung auf das, was unter Umständen Symptome bereitet, bis hin zu vielleicht sogar Erkrankungen hervorruft, das ist neu. Und das würde ich als Mismatch beschreiben. Und da sehe ich ehrlicherweise viele Ansatzpunkte, ernährungsseitig, bewegungsseitig und vor allen Dingen auch das Thema des Darmmikrobioms. Das sollte man an der Stelle nicht außer Acht lassen.
Super, und das ist genau die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Susanne, vielleicht kannst du uns da auch mal deine Erfahrung und dein Wissen teilen. Also, dass das passiert, das ist so. Das ist, sagen wir mal, einprogrammiert in unseren Körper. Aber man muss sich nicht kampflos dem hingeben, sondern es gibt Methoden, Möglichkeiten, Lifestyle-Interventionen, die Frauen unternehmen können oder angehen können, um, sagen wir mal, besser durch diese Phase zu kommen, auch mehr Wissen, mehr Verständnis vielleicht zu haben. Aber eben auch vielleicht, du hast vorhin schon einige Beschwerden oder Symptome beschrieben, um die eben abzumildern und nicht so stark zu erleben. Vielleicht kannst du uns konkret ein paar Ideen dazu geben. Was würdest du Frauen, die zu dir kommen und sagen, hey, ich merke gerade, es verändert sich bei mir, wie gehe ich damit um? Was kann ich tun proaktiv?
Ich bin Ökotrophologin, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der Wirkung von Ernährung und deshalb wäre das Erste, wo ich natürlich mich auch vertraut fühle und wo ich weiß auch, dass es funktioniert und wo es mittlerweile zum Glück auch Studien gibt, ich würde immer fragen, wie ernährst du dich? Das Zweite wäre, wie viel Stress hast du in deinem Leben, wie gut schläfst du und wie viel bewegst du dich? Es sind immer wieder die gleichen Lebensstilfaktoren, die auch einen Einfluss darauf haben, wie wir durch die Wechseljahre kommen. Mhm. Ich muss dazu sagen, es gibt auch Frauen, die in Anführungsstrichen alles richtig machen und trotzdem haben die Beschwerden, weil natürlich auch in der Lebensmitte nicht nur der Abfall der Hormone eintritt und die Schwankungen, da kommen biografische Ereignisse, vielleicht habe ich gerade eine Scheidung, Trennung hinter mir, ich muss mich um meine älter werdenden Eltern kümmern, ich habe spät Kinder bekommen, heißt, ich habe vielleicht pubertierende Kinder, bin selber in Wechseljahren oder noch jüngere Kinder Und bei Frauen kommt eben auch mit hinzu das Thema Autoimmunerkrankungen, wo Frauen überproportional betroffen sind, 9-mal häufiger von Hashimoto betroffen, 2-mal so häufig von Alzheimer, also was dann später kommt, von Arthrose häufiger betroffen. Und deshalb ist das Erleben der Wechseljahre eben auch so multifaktoriell und so unterschiedlich. Und das ist wie unser Fingerabdruck. Jede Frau erlebt die Wechseljahre anders. Aber trotzdem kann man sagen, man kann mit Ernährung, wenn ich damit anfange, sehr viel machen. Ich arbeite ja mit der Gynäkologin Dr. Christine Enzmann zusammen, ist meine Partnerin, mit der ich auch das Buch geschrieben habe. Und das ist auch das Erste, was sie mit ihren Patientinnen macht. Sie fragt, wie ernähren sie sich? Und wenn wir uns typisch westlich ernähren, also ich sage mal morgens ein Kaffee, Marmeladenbrot oder auch ein Müsli, sehr getreidereich. Wir essen mittags vielleicht lebt die Frau vegetarisch, sie isst einen Teller Nudeln mit Pilzen, abends ein Käsebrot, ein bisschen Gurke, Tomate, Paprika und ab und zu mal einen Salat. So. Und dann denken wir ja, das ist ja eigentlich gesund, weil es ist vegetarisch und mit Vollkorn. Und die typisch westliche Ernährung ist aber eben sehr getreidelastig, sie ist sehr fleischlastig, sie ist sehr reich an gesättigten Fetten durch Butter und Käse und Sahne. Und sie ist vor allem sehr zuckerlastig. Und hier kann man sehr, sehr gut ansetzen mit einer Ernährungsumstellung. Nicht mit einer Diät, weil wir Frauen sind auch alle geschädigt von Diäten. Und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich würde gerne eine Diät kennen, die richtig gut funktioniert. Sondern es geht immer um eine Ernährungsumstellung, um so ein langsames Hinführen. Und da geht es eben darum, was ich empfehle, und ich muss dazu sagen, ich esse alles. Ich esse auch Fisch und Fleisch. Also man muss nicht Veganerin, Vegetarierin sein, um gut durch die Wechseljahre zu kommen. Man sollte sich überwiegend pflanzlich ernähren. Also Großteil auf dem Teller sollte immer pflanzlichen Ursprungs sein. Dazu gehören natürlich Gemüse, Pilze, Obst, Kräuter, Gewürze. Dann Nüsse, Saaten, Mandeln, immer eine Handvoll am Tag, viel Leinsamen auch. 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen ist das, was ich empfehle, aus verschiedenen Gründen. Dann die Hülsenfrüchte. Wir essen am Tag in Deutschland im Schnitt 7 Gramm Hülsenfrüchte. Wir sollten laut WHO 77 Gramm am Tag essen, die 11-fache Menge. Wow. Hülsenfrüchte sind so cool, weil die Kohlenhydrate, die damit kommen, sind komplex. Sie werden verpackt mit Proteinen und mit Ballaststoffen. Das heißt, ich esse eben nicht isolierte Kohlenhydrate. Sie sind auch reicher an Proteinen als die ganzen Getreide. Also Vollkorngetreide ist total okay, aber wir essen deutlich mehr, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt auch. Und dann neben den Hülsenfrüchten und dem ganzen Gemüse und Obst kommen noch die Pseudogetreide hinzu, Amaranth, Quinoa, Buchweizen. Und bei den Getreiden gibt es eins, was ich sehr empfehle, ist der Hafer. Der Vollkornhafer, den ich mittlerweile wie Reis esse. Also ich esse keinen Reis mehr, sondern ich esse dann Hafer statt Reis. Und das haben wir hier noch gar nicht gelernt. Und was ich empfehle, ist dann ein Runterfahren vom Zucker, von den Süßigkeiten, Keksen, aber auch von einfachen Kohlenhydraten, die eben sehr leicht verstoffwechselt werden. Also in Reis, weißem Reis sind komplexe Kohlenhydrate, aber die sind sofort zu Zucker abgebaut im Darm. Und Zucker bedeutet immer erhöhte Blutzuckerspiegel und bedeutet erhöhte Insulinspiegel. Und das wirkt sich auf alles andere dann aus. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Hitzewallungen. Also es fördert über lange Zeit gegessen. Erhöhte Blutzuckerspiegel erhöhen den Körperfettanteil. Und mehr Gewicht ist mit stärkeren Beschwerden in den Wechseljahren assoziiert. Also allein, wenn die Frauen es schaffen, gesund ein paar Kilo zu verlieren, dann haben sie schon weniger Wechseljahrsbeschwerden. Das kann man eindeutig sagen. Und da spielt eben Zucker, aber auch Nudeln, weißer Reis, Kartoffeln spielen da eine große Rolle. Und die sollen so eine Nebenrolle auf dem Teller spielen. Und die Hauptrolle spielt das Gemüse. Und dann natürlich ein bisschen gute Proteine, Fisch, Ei, Fleisch auch. Da würde ich eher Hühnchen essen. Also ich würde jetzt nicht den Aufschnitt, Wurst, Leberwurst und solche Sachen nicht. Wobei ich sagen muss, ich selber esse ab und zu Leber von Hühnern aus Gründen. So, und damit kann man ganz viel machen, wenn Frauen das schaffen. Die können weiter Kaffee trinken, wenn sie allerdings schlecht schlafen. Und die meisten Frauen in Wechseljahren sagen, ich schlafe total schlecht. Hängt mit dem Rückgang der Hormone zusammen und mit den Schwankungen. Dann empfehle ich denen, runter vom Koffein zu kommen. Koffein in jeglicher Form, also selbst dann der gesunde grüne Tee, ab mittags getrunken, kann dazu führen, dass die Frauen nachts schlechter ein- und durchschlafen. Aber mittlerweile gibt es ja auch bei Kaffee ganz gute koffeinfreie Varianten, weil der Kaffee wiederum hat so viel Gutes, der hilft den Frauen bei der Entgiftung in der Leber. Und in der Leber kommen die ganzen Hormone ja wieder an, müssen verstoffwechselt werden. Und da sind so viele gute sekundäre Pflanzenstoffe im Kaffee, die gut sind. Ballaststoffe sind auch noch drin, lösliche, aber eben das Koffein, wenn Sie schlecht schlafen, dann sollten Sie das Koffein weglassen.
Wow, Susanne, unsere Podcast-Community kann uns nicht sehen, sondern nur hören, aber Matthias ist die ganze Zeit am Grinsen, am Nicken, am Zustimmen. Ich glaube, Matthias, also Susanne hat im Grunde auch hier den Kern wieder unserer fünfjährigen Podcast-Reise hier beschrieben. Genau die Themen, was Ernährung angeht, was welche Form von Getreide und so weiter. Das ist alles sehr, sehr deckungsgleich mit dem, was wir hier besprechen. Insofern, ich glaube, da seid ihr auch Brüder und Schwester im Geiste. Trotzdem, Matthias, was würdest du noch ernährungsseitig ergänzen wollen?
Also nochmal so auf so ein paar Eckpunkte einzugehen, würde ich genau das so unterschreiben. Jetzt ist natürlich wieder der Punkt, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, okay, was ist Thema Hülsenfrüchte und auch Getreidevarianten und so weiter, wollen wir doch manchmal vielleicht nicht mit dabei haben, weil wir eher die Perspektive auch so in Richtung Darm unter Umständen nochmal dabei sehen. Und klar gibt es Vorteile, aber einige reagieren eben auch stark drauf. Deswegen geht's, das weiß Susanne, bei der Ernährung grundsätzlich immer auch natürlich um individuelle Gegebenheiten, die mit dazukommen. Aber im Kern, wenn wir uns daran orientieren, Faserstoff-, Ballaststoffanteile zu erhöhen, gerade wichtig auch für den Darm. Und wenn wir das wirklich mal mit integrieren, also wenn wir uns schon daran orientieren würden, es findet halt in der Ernährung nicht statt und die Mengen sind deutlich zu gering. So, und wenn wir über Eiweißquellen sprechen, gehe ich auch absolut mit. Zucker reduzieren macht durchaus Sinn. Und jetzt würde ich einen Zusammenhang gerne aufmachen, der mich mehr in den Blickwinkel der Psychoneuroimmunologie bringt, weil dieses Thema dieser Hormonachsen, sprich die Gonaden, die Eierstöcke oder bei uns Männern eben die Hoden, die das produzieren, werden reguliert über Hormonachsen, über den Hypothalamus, die Hypophyse und dann angesteuert zu den Gonaden. Und jetzt kommt für mich ein, das ist vielleicht auch mal eine Hypothese, die ich jetzt in den Raum stelle, Susanne, dass so wichtig die Hormone sind, die Ursache für Verschiebung und Veränderung nicht unbedingt nur in einer Störung der Achse zu finden sind, sondern in einem anderen Mechanismus. Sprich, wenn wir mal so diese Lebensmittel durchgehen, also Susanne hat es gesagt, mit zum Beispiel mehr Zucker essen, Insulin steigt an und wir haben hier über Insulin eine Veränderung des Hormonhaushaltes und eine Veränderung des Leberstoffwechsels beispielsweise mit dabei. Wenn wir über hohe Mengen gesättigte Fettsäuren sprechen und Entzündungen im Darm erzeugen, dann wird das Immunsystem mehr aktiv sein. Und worauf will ich hinaus, dass so wichtig diese Gonadenachse ist, also Hypothalamus, Hypophyse, Eierstöcke, so stark ist sie beeinflussbar. In chronischen Stresssituationen beispielsweise oder auch in akuten Stresssituationen wird physiologisch diese Hormonachse runterreguliert. Und das ist natürlich ein Thema, was auch mit eine Rolle spielen kann, wenn wir uns anschauen, dass im Alltag chronische Stressbelastungen, Veränderung des Cortisolhaushaltes, Veränderung von Adrenalin und Noradrenalin sich automatisch auch auf diese Hormonachsen auswirken. So, und den Ansatzpunkt, und so verstehe ich es eben auch, wir nehmen uns ein anderes Lebensstilfeld, was sich, wenn wir die evolutionäre Perspektive dazu nehmen, sich definitiv verändert hat. Ja, also so geringer Faserstoffanteil, Ballaststoffanteil, nicht ausreichend Eiweiß und dann sehr getreidelastig das Ganze zu halten, dann sorgt es für Entzündung, für Stress. Und dann eine hormonelle Veränderung. Aber ich sehe die hormonelle Veränderung nicht unbedingt als den ersten Mechanismus, der eintritt, wenngleich wir mit Blick auf die Menopause natürlich diesen Rückbau und die Veränderung haben, aber natürlich Einflussfaktoren, die es noch mit begünstigen können.
Ich würde da gerne noch drauf eingehen, weil das, was wir in unseren Kursen machen, wir machen Body Reset Kurse, wo man sich resettet und dann wieder den Körper neu zu justieren. Man befreit ihn auf der zellulären und zwischenzellulären Ebene. Und da ist natürlich der Hauptfokus liegt auf dem Darm. Ne? Ja. Also Gesundheit beginnt im Mund, schon mit gutem Kauen. Die Frauen essen wieder das Richtige zu essen und richtig zu essen. Also entspannt zu essen, tief durchzuatmen, eben nicht gestresst an den Tisch zu gehen, weil wir dann Cortisol auch hoch haben, sondern tief durchzuatmen. Gestresster Körper kann auch nicht gut verdauen. Und am Ende kommt ja alles in den Darm. Und da ist unser ganz großer Fokus drauf. Und das ist auch noch so spannend, was da passiert bei den Frauen in Wechseljahren. Es kommt zu einem kompletten Umbau des Mikrobioms in den Wechseljahren. Also wir haben sowieso ein ganz individualisiertes Mikrobiom. Ne? Das ist individuell wie unser Fingerabdruck. Aber das Mikrobiom von jungen Frauen ist ähnlich untereinander, unterscheidet sich komplett von dem Mikrobiom von jungen Männern. Das Mikrobiom von postmenopausalen Frauen hat sich komplett dem Mikrobiom der Männer angeglichen. Das heißt, da findet hormonell bedingt ein kompletter Umbau in den Wechseljahren statt. Und der findet statt, weil das Östrobolom, das sind alle Darmbakterien, die irgendwie mit dem Östrogenstoffwechsel zusammenhängen, weil sie Östrogen verstoffwechseln, also die Metabolite, die dann von der Leber mit ausgeschieden werden in den Darm. Dieses Östrovolumen wird weniger, je weniger Östrogen wir reingeben in den Darm. Und damit wandern die aus und damit werden dann flächenfrei und andere Bakterien besiedeln das. Und je nachdem, wie ich mich ernähre, sorge ich dann für eine Dysbiose oder ich sorge dafür, dass das neue Mikrobiom, dass sich das gesund ansiedelt, dass ich da eine gute Lebensgemeinschaft unter den Bakterien haben. Und deshalb sind Frauen durch die westliche Ernährung in dieser Zeit nochmal sehr vulnerabel und sind eben dadurch auch überproportional von Reizdarm betroffen, sind überproportional von Histaminintoleranz betroffen, weil die westliche Ernährung dann Öl aufs Feuer gibt und das Ganze verschlimmert. Und eine antientzündliche, ballaststoffreiche, überwiegend pflanzliche Ernährung wäre eigentlich angesagt. Und das wirkt sich auch auf die Qualität der Eizellen aus dann wieder. Das ist ganz faszinierend, was dann passiert, dass die Frauen sich auch über eine Ernährungsumstellung ihre Fruchtbarkeit noch ein Stück länger erhalten können und so länger von dem Schutz der eigenen Hormone profitieren können. Denn solange wir zyklisch sind und eigene Hormone produzieren, profitieren wir von der schützenden Wirkung vom Östrogen auf die Blutgefäße, auf den niedrigeren Cholesterinspiegel, niedrigen Blutdruck und auf die beruhigende Wirkung auch vom Progesteron. Und wenn wir nicht mehr zyklisch sind, haben wir diesen Vorteil nicht. Frauen entwickeln eine Herz-Kreislauf-Erkrankung im Schnitt 10 Jahre nach den Männern, weil wir diese schützende Wirkung des Östrogens so lange haben.
Okay, also ich nehme mit, ich habe gelernt, Frauen können unterstützend, sagen wir mal, durch diese Phase gehen, indem sie ihre Ernährung, Ernährungsweise wirklich mal überprüfen, schauen, okay, von den genannten Stoffen, die nicht gut sind, Zucker, weißes Mehl, Reis, also sagen wir mal auch Kohlenhydrate, die nicht optimal sind, die nicht faserreich sind, das zu reduzieren. Auch wir haben hier bei den Health Nerds schon dutzendfach gesprochen über auch sagen wir Ernährungspausen oder intermittierendes Fasten, dem Darm, dem Verdauungstrakt auch eine Pause zu geben und nicht ständig durch den Tag zu gehen und alle halbe Stunde irgendetwas Kalorisches in sich reinzuwerfen. Mhm. Stress habt ihr angesprochen, also auch die Hormonachsen im Körper sind also Stress, sagen wir mal, empfindlich und können also auch dort gestört werden in ihrer Funktion. Was mich noch interessiert, was können denn vielleicht auch wir Männer tun, um unsere Frauen zu unterstützen, Susanne? Was kannst du uns damit geben?
Danke für die Frage. Und das erlebe ich auch häufiger. Die meisten Männer leiden ja mit, wenn es den Frauen, den Partnerinnen nicht gut geht. Ist das für die gesamte Partnerschaft, Familie, was auch immer, wirkt sich aus, ne? Und vor allem berichten ja viele Frauen von der kurzen Zündschnur, die sie erleben, selber in Wechseljahren, was ihnen auch das Umfeld zurückspielt oder ja, starke Gereiztheit eben insgesamt. Und die Frauen wollen das ja gar nicht. Das ist ja nicht, dass sie sich dafür entscheiden, sondern das passiert dann eben, weil man ganz schnell an seiner Grenze ist. Es wäre super, wenn sich Männer, deshalb finde ich so toll, dass ihr jetzt hier dieses Thema auf die Agenda gesetzt habt, wenn sich Männer für das Thema Wechseljahre interessieren, weil eben die Hälfte der Menschheit da durchgeht. In England werden die Wechseljahre jetzt seit 2-3 Jahren im Schulunterricht mit behandelt. Und junge Medizinerinnen und Mediziner müssen ein extra Curriculum Frauengesundheit durchmachen. Leider nur Jüngeren, die gerade einen Abschluss hatten, damit sich eben gerade auch in der Medizin etwas verändert. Und insgesamt sollten wir alle gut aufgeklärt werden über die Wechseljahre. Denn wer mit einer Frau zusammenlebt, mit einer Frau arbeitet, Manager einer Frau ist oder eine Frau als Managerin hat, der sollte wissen, was passiert da eigentlich bei dieser Frau, damit ich auch verstehe, warum ist die gerade so? Denn diese Frauen in der Lebensmitte, du hast vorhin die Großmutter Hypothese angesprochen, Matthias. Die Frauen in der Lebensmittel sind total wichtig, weil sie eben nach oben und unten wirken. Die sind jetzt nicht besser oder schlechter, aber es steht so im krassen Gegensatz zum Bild dieser Frauen in der Gesellschaft. Die Frauen fühlen sich auch aufs Abstellgleis geschoben. Und gleichzeitig kümmern die sich um die Eltern, um die Kinder. Mehrheitlich immer noch sind sie an der Care-Arbeit beteiligt. Da ist der Wunsch an die Männer, beteiligt euch an der Care-Arbeit, 50-50. Warum bleibt das immer dann doch noch immer noch ein bisschen mehr an den Frauen hängen? Das machen schon viele Männer, aber eben immer doch noch ein bisschen mehr die Frauen. Und zur Großmutterhypothese finde ich noch wichtig zu erwähnen, man beobachtet sie auch bei den Hadza in Tansania. Da leben noch 1000 Menschen ja so unter ursprünglichen Bedingungen. Und auch dort weiß man, dass die Enkelkinder eine größere Überlebenschance haben, wo deren Großmütter lange leben, weil die sich eben mit um die Aufzucht und Pflege kümmern. Jetzt hat ja nicht jede Frau Kinder und auch nicht jede Frau will im Großmutterglück aufgehen. Aber es geht eher im übertragenen Sinne darum, dass die Natur das für uns so eingerichtet hat, dass die Fruchtbarkeit endet, damit wir unsere ganze Kraft und Erfahrung zurückgeben können in die Gemeinschaften, in denen wir leben und wirken. Das hat uns evolutorisch einen Vorteil gebracht, weil jede Schwangerschaft ja auch immer ein gesundheitliches Risiko ist, davon mal abgesehen. Und bei den Orca-Walen ist es so, wo man eben diese Großmutterhypothese formuliert hat, da werden die Männchen nur 50, die Weibchen aber, wenn sie nicht unnatürlich sterben, bis zu 90 Jahre alt. Ein Alpha-Weibchen führt das Rudel an, die findet das Futter, in dem Fall die Lachse. Und die anderen älteren Weibchen kümmern sich eben mit um das gesamte Rudel, dass der Laden läuft. Und sie achten auch darauf, wenn die Muttertiere lange leben, dann haben deren männliche Nachkommen weniger Bisswunden. Also sie sorgen dafür, dass ihre Jungs nicht in Konflikte geraten. Spannend. Das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, die sie im übertragenen Sinne die Frauen in der Lebensmitte einnehmen. Und ich möchte so eine Lanze brechen dafür, dass wir auch gesellschaftlich und in den Medien nicht immer Frauen in Wechseljahren darstellen mit zermürbten Gesichtern und mit einem Ventilator und gestresst und schwitzend. Das gibt es auch. Aber da gibt auch ganz viele Frauen, die dann, wenn sie gut durch die Wechseljahre kommen, weil sie medizinisch gut betreut werden und weil sie auch Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen, dass sie dann eben eine ganz, ganz wichtige tragende Rolle einnehmen. Und ich glaube, und das, der Satz kommt von Warren Buffett, wir haben als Gesellschaft unser ganzes Potenzial noch gar nicht gesehen, weil wir eben nicht die Frauen in der Führung so repräsentiert haben, wie wir sie eigentlich repräsentiert haben müssten. Und da müssen die Frauen für sich selber, glaube ich, lösen. Wir brauchen jetzt nicht warten, dass die Männer das für uns lösen. Aber es braucht natürlich Verbündete. Und da können Männer auch eine ganz wichtige Rolle spielen, dass sie mit dazu beitragen, dass wir mehr Diversität auch in der Führung haben, damit wir auch von diesem weiblichen Potenzial, von der Empathie als Gesamtgesellschaft profitieren. Denn wo unsere Welt gerade daraufhin zuläuft, ja, das ist nicht gut. Ja. Und ich will nicht sagen, dass Frauen besser sind. Es gibt eine Marie Le Pen in Frankreich und es gibt furchtbare Frauen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele gute Frauen. Und die brauchen wir eben auch, damit wir noch lange und nicht nur wir, sondern unsere Kinder, Enkelkinder auf unserem Planeten gut leben können.
Susanne, super spannend. Und nur zwei Ergänzungen noch mit dazu, dann nochmal mit aufzugreifen. Ich glaube, in einem Punkt, den du gerade erwähnt hast, liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir ein sehr klar auch eben Männer dominiertes Bild haben und es sehr einfach runtergebrochen haben. Und ich bin total bei dir, was ich nenne es mal den natürlichen Umgang mit Frauen in, sagen wir, Führungspositionen, dass man noch, also allein schon, dass man drüber nachdenken muss, zeigt uns ja, wie verändert unser Bild dazu ist. Ja, also es ist nicht natürlich angekommen. Und einen zweiten Aspekt, den ich aufgreifen wollte, den du erwähnt hast und den ich auch als einen zentralen Risikofaktor für Männer und für Frauen sehe. Und das ist eben das, was wir in unserer Gesellschaft nämlich auch sehen. Das ist nämlich singularisierende Haushalte, also soziale Isolation, immer alleine zu sein. Und dieses Bild, was du gerade aufgemacht hast, ist eben auch geprägt von einem, wir haben da eine Vorstellung, wie stellen wir uns jeder da draußen so Menopause eigentlich vor und wie du gerade so sagtest, so mit Ventilator und irgendwie ein komisches Bild, aber es gehört auch mit dazu und diese Entwicklung macht es weder besser noch schlechter, sondern es ist einfach ein normaler Entwicklungsprozess und das kombiniert mit diesem Zurückgeben, diese soziale Integration, das ist ein ganz zentrales Thema und das beginnt schon viel früher und betrifft Männer genauso. Ja, das heißt, auch wenn ich es nicht in meinem eigenen familiären Kontext erzeuge, mit Kindern, Familie, wie auch immer, aber eben auch zu sagen, wo habe ich sonst soziale Anbindungsstellen, ob nun über Vereine oder wo auch immer, man mehr quasi im Austausch sich letztendlich befindet. Und das ist etwas, was ganz vielen fehlt. Und diese soziale Komponente ist eine verbindende Komponente und ein Risikofaktor für chronische Stressbelastung, chronische Entzündung und dann auch hormonelle Verschiebung. Also es bedingt sich auf der Ebene auch nochmal.
Total. Nur ergänzend, in Südkorea werden junge Familien mit günstigen Krediten belohnt, wenn sie in die Nähe ihrer Eltern ziehen, weil man weiß, dass diese Eltern gesünder alt werden und gleichzeitig die jungen Familien aber auch davon profitieren. Also man bringt die Gemeinschaften wieder mehr zusammen, die eigentlich natürlich sind. Ja.
Spannend, echt spannend. Lasst uns noch ganz kurz bei diesem Thema Arbeitswelt bleiben. Mhm. Ich weiß, Susanne, auch bei dir auf nobodytoldme.com hast du einen Bereich, wo du genau dich diesem Thema widmest und sagst, Menopause gehört auch in die Firma, so hast du es überschrieben, ja. Also gib uns einen Einblick. Was sollten Arbeitgeber, Firmen anders machen im Umgang damit?
Sie sollten das Thema auf die Agenda setzen. Das machen mittlerweile auch immer mehr Institutionen und Unternehmen. Ich kriege jeden Tag eine Anfrage für einen Vortrag im Unternehmen, um darüber aufzuklären. Was ich noch weniger bekomme, worüber ich mich aber sehr freuen würde, weil ich es auch wichtig finde, weil es auch monetär interessant ist für diese Unternehmen, ist, wenn Führungskräfte trainiert würden im Bereich der Wechseljahre. Denn ne, wenn ich eine Frau in einem Lebensmitte in meinem Team habe, muss ich auch darüber Bescheid wissen, was hält die vielleicht zurück von ihrer Produktivität oder ne, womit beschäftigt die sich gerade. Und wenn wir ein Thema wie die Wechseljahre was nicht normalisieren, auch im Unternehmen, dann wird diese Frau sich damit nicht outen, weil das immer noch mit Schwäche behaftet ist das Thema. Es ist stigmatisiert. Und sie wird versuchen, ein Stück Teil ihrer Ressourcen darauf zu verwenden, zu verstecken, dass sie vielleicht gerade Beschwerden hat, dass sie schlecht schläft, dass sie eine Hitzewallung hat. Das kostet ganz viel Kraft. Es ist so, dass geschätzt wird, dass in Deutschland 40 Millionen Arbeitstage verloren gehen aufgrund eines Produktivitätsverlustes, der natürlich auch durch Unwissen kommt auf allen Seiten. Unternehmen, Frauen, Ärzte. 40 Millionen Arbeitstage gehen verloren aufgrund des Produktivitätsverlustes von circa einer halben Stunde pro erwerbstätiger menopausaler Frau pro Woche. Damit sind nicht eingerechnet, dass ungefähr 10% der Frauen sich mit dem Gedanken tragen, früher aus dem Erwerbsleben auszuscheiden und 25% tragen sich mit dem Gedanken, Stunden zu reduzieren. Das noch gar nicht reingerechnet und auch nicht Arztbesuche. Ich glaube, wir hatten insgesamt weniger Fehltage. Ja, wir hatten zufriedenere Mitarbeiterinnen, die mit einer hohen Loyalität, wir hatten einen geringeren Fachkräftemangel, wenn wir uns mit den Wechseljahren im Unternehmen beschäftigen, damit wir auch wissen als Unternehmen, wie kann ich diese Mitarbeiterinnen gut unterstützen. Und das Beste ist, wenn von ganz oben aus dem Management gesagt wird, ey, das ist ein wichtiges Thema, wir wollen uns damit beschäftigen, wir wollen gesunde Mitarbeiterinnen, nur dann können wir ein gesundes Unternehmen haben. Weil die 40 Millionen Arbeitstage pro Jahr in Deutschland münden in 9,5 Milliarden Euro Verlust volkswirtschaftlich. Wenn man dem gegenüber sieht, dass das McKinsey Health Institute und das Weltwirtschaftsforum geschätzt haben, dass wir pro Jahr bis zum Jahr 2040 $1 Billion mehr in der Gesamtweltwirtschaft produzieren würden oder erwirtschaften würden, wenn wir die Frauengesundheitslücke schließen würden, also pro Jahr 1.000 Milliarden Dollar, dann ist das eigentlich ein No-Brainer und Wechseljahre gehören eben mit dazu. Das heißt, für Unternehmen ist das eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, wir investieren in Wechseljahre und wir holen erstmal Expertinnen wie mich rein, die darüber aufklären und idealerweise lassen wir die Führungskräfte auch teilhaben und machen das verpflichtend für die. Und das Beste sind, wenn Betriebsärztinnen und Betriebsärzte ausgebildet oder man holt sich jemanden wie Dr. Christina Enzmann rein, dass die Königsklasse ist, dass man anbietet einmal im Monat eine halbstündige Sprechstunde, wo Frauen einzeln beraten werden, weil die brauchen nur eine halbe Stunde, damit sie gut aufgestellt werden, damit sie eine gute Beratung haben. In Deutschland bekommt eine Gynäkologin pro Kassenpatientin und Quartal für eine Beratung der Wechseljahre 16,89 Euro. Egal, wie häufig diese Frau in die Praxis kommt. Das reicht gerade mal für 7 Minuten Beratung pro Quartal und Frau in den Wechseljahren. Das ist so eine Geringschätzung für Frauen in Wechseljahren. Man lässt die Frauen komplett damit alleine. Und hier können Unternehmen diese Lücke füllen und können sagen, wir engagieren eine Gynäkologin, die macht hier Wechseljahrsberatung und dann sind die Frauen gut aufgestellt, ob es jetzt mit oder ohne Hormone ist, mit kognitiver Verhaltenstherapie, mit Ernährungsumstellung. Jede Frau hat so individuell, baut sich ihren Baukasten für die Wechseljahre zusammen, um da gut durchzukommen. Es geht nicht ohne Eigenverantwortung auch der Frauen. Die müssen ein Stück weit was tun, weil ab 40 können wir unseren Körper nicht mehr das alles zumuten, was wir ihm zugemutet haben. Der macht einfach zu. Ja, der sagt so, also jetzt, ich habe dich so lange getragen und das alles ertragen, den Alkohol auch ertragen, der eben wirklich schädlich ist und das Brustkrebsrisiko auch fördert. Jetzt musst du mal was für mich tun, damit ich dich weiter gut tragen kann.
Super spannend und große Zahlen, also unfassbar, was das tatsächlich weltweit auch für einen Impact hat oder haben könnte im positiven Sinne. Jetzt lasst uns trotzdem nochmal von der wirtschaftlichen, globalen, von diesem Gesamtproblem wieder zurück zum Individuum kommen. Unsere Hörerinnen, die uns hören, viele sind noch nicht in den Wechseljahren. Ein Großteil wird in den Wechseljahren sein. Einige haben es vielleicht auch schon hinter sich. Was können Frauen noch proaktiv tun? Ernährung haben wir verstanden, Stressmanagement haben wir verstanden. Ich habe noch mehr Fragen. Wie sieht es zum Beispiel aus mit Sport, Bewegung allgemein? Was ist mit Themen, haben wir im Januar intensiv hier bei den Health Nerds drüber gesprochen, Eisbaden, Saunagänge, also ich sag mal Hitze- und Kältereize, Temperaturunterschiede, generell das Immunsystem beziehungsweise das Herz-Kreislauf-System zu stimulieren. Sind das Dinge, die klar generell positiv sind, aber können die auch einen Effekt haben eben genau in dieser Phase? Oder gibt es Übungen, würdest du sagen, Yoga kann helfen oder meditieren? Was sind so so vielleicht auch Abkürzungen, wo du sagst, hey Mädels, probiert das mal, das hat schon vielen Leuten wirklich gut geholfen?
Also natürlich alles, was entspannt, ist gut. Ne? In unserem stressigen Alltag ist das Runterkommen total wichtig und das haben wir verlernt. Deshalb kann das für die eine Achtsamkeitsübung sein, für die andere ist Meditation, für die dritte ist Yoga, für die vierte ist es Gartenarbeit. Ja, so, also irgendein Hobby, irgendwas, was sie entspannt, das ist super. Weil eben, wenn wir mehr Cortisol haben, haben wir weniger Ressource, um zum Beispiel Progesteron zu produzieren auch. Also da fehlt dann einfach was an der Stelle. Dann zum Eisbaden möchte ich sagen, ich bin ein totaler Fan von der Dr. Stacy oder Professor Dr. Stacy Sims, die ja Sportwissenschaftlerin ist, Matthias nickt. Die sagt ja, dass für Frauen ist dieses eiskalte Baden ja gar nicht gut, sondern 16 Grad, das ist eine gute Temperatur, weil der weibliche Körper, Frauen sind keine kleinen Männer, sagt sie, ne? Zu Recht. Und wir reagieren darauf anders auf diese ganz starken Impulse. Aber immer nur warm waschen, warm duschen und so ist eben nicht gut. Wir brauchen diese Kältereize, nur nicht so eiskalt wie die Männer. Bei Sport ist es so, dass ich sagen würde, ey, was immer die Frauen an Sport machen, weitermachen. Ja, also es muss ja ein Sport sein, der ihnen Spaß macht. Der beste Sport ist der, der einem Spaß macht. Wenn man aber gezielt was für die Knochen tun möchte, dann ist es Kraftsport natürlich. Allein schon Kniebeugen, ne? Von unten nach oben kommen. Das ist wichtig, Treppe steigen. Ich versuche Sport in meinen Alltag einzubauen. Ich bin viel unterwegs. Auch die ganzen Rolltreppen sind immer voll mit Menschen. Und ich denke, warum nimmt keiner die Treppe? Ja, bei alten Menschen verstehe ich das, bei jungen Müttern, Vätern mit Kinderwagen, aber nicht bei den ganzen anderen. Deshalb Sport in den Alltag einbauen. Aber wenn ich gezielt was für die Knochen tun möchte, dann Kraftsport. Solche Sachen. Dann gibt es was, wovon ich Fan bin, weil die Frauen ja auch sehr beschäftigt sind. So ein 7-Minuten-Training. Ja, so Burst-Übungen, 30 Sekunden was machen, alle Muskeln einmal, den Kreislauf einmal hochbringen.
Wir müssen ganz kurz rein, Susanne, weil da lachen wir gerade, weil vor einem knappen Jahr hat der Matthias angefangen, hat gesagt, ich muss mal mein Leben ändern. Ich bin hier irgendwie Ernährungs- und Gesundheitsberater, aber seit ein paar Jahren vernachlässige ich meine eigene Gesundheit. Mhm. Ich fange jetzt an, jeden Morgen, bevor ich irgendwas mache, mache ich erstmal 7, 10, 15 Minuten super. Bewegung, Sport. Ja, wir haben es die Do-It-Now-Methode genannt. Ja. Matthias hat das knallhart durchgezogen mit seiner Frau übrigens zusammen und der kleinen Tochter, die auch mitgemacht hat. Und er macht es heute noch. Es trifft wieder genau diesen Punkt. Es muss nicht das Fitnessstudio sein, 2 Stunden Workout und Pilates, sondern das Kleine, was irgendwie jeder eigentlich irgendwo einschieben kann, ja. Also das nur zur Erklärung, warum wir hier so schmunzeln. Das ist, du sprichst quasi dem Matthias und uns aus dem Herzen.
Es gibt noch einen kleinen Hack, der ist so einfach. Den machen Frauen intuitiv sowieso schon, aber da gibt's auch eine tolle Erklärung, warum das so gut ist. In den Wechseljahren werden Freundinnen umso wichtiger, ja. Mit Freundinnen was gemeinsam machen, man nennt das die Tend and Befriend, das erhöht den Oxytocin-Spiegel. Also gerade auch wenn Frauen sehr stark gestresst sind, dass sie dann die Nähe von anderen Frauen suchen, weil das wieder den Oxytocin-Spiegel hochbringt, also das Bindungshormon, was wir haben beim Sex, beim Stillen, aber eben auch, wenn wir in guten Beziehungen sind und Oxytocin ist so eine Wunderwaffe, auch um gesund älter zu werden. Und deshalb regelmäßig mit einer Freundin eine Runde spazieren gehen. Das ist zwar nicht richtig Sport, wo der Kreislauf hochkommt, aber es hat eben andere positive Effekte. Und überhaupt, wenn ich sage, ey, anstrengender Sport ist jetzt nichts für mich, aber dann bewegst du dich wenigstens, bist an der frischen Luft. Und auch das ist wieder eine Form von Achtsamkeit so ein bisschen. Mhm. Das ist auf alle Fälle gut. Dann möchte ich noch einmal auf die Leinsamen hinkommen, weil das ist so ein einfacher Hack. Ich empfehle Frauen, 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag zu essen. Jetzt findet man leider auf vielen Leinsamenpackungen eigentlich auf allen so Warnungen, nicht roh essen und so. 20 Gramm geschrotete Leinsamen sind total unbedenklich zu essen. auch in roher Form. 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen sind 15 Gramm am Tag, weil die Leinsamen enthalten ganz wertvolle Ballaststoffe. Sie enthalten sehr gute Proteine. Sie enthalten Omega-3-Fettsäuren, die antientzündlich sind. Denn das ist neben der Darmgesundheit und dem niedrigen Insulinspiegel, die stillen Entzündungen runterzubringen. Und das kann ich eben, indem ich einfach mehr Omega-3-Fettsäuren schon zu mir nehme. Also habe ich die. Und dann hat der Leinsamen einen ganz hohen Gehalt an Lignanen. Die gehören zur Gruppe der Phytoöstrogene. Und es gibt 3 Lebensmittel, die ganz hohen Gehalt an Phytoöstrogenen haben. Das ist der Sesam, der Leinsamen und das ist Soja. So, und der Leinsamen wächst hier und wir haben uns mit dem entwickelt. Und deshalb haben wir auch die Enzyme und die Bakterien, um die Phytoöstrogene in dem Leinsamen aufzuspalten. Bei Soja ist das nur ungefähr bei 30% der Frauen hier in Europa, dass die auch die enzymatisch die Isoflavone, die enthalten sind, ausspalten können. Sie setzen am Beta-Rezeptor an und der Beta-Rezeptor führt zu einer nur schwachen östrogenisierenden Wirkung, der Alpha-Rezeptor zu einer starken. Habe ich in der Perimenopause einen Östrogenüberschuss, weil meine Regulation des Zyklus nicht mehr so gut funktioniert und ich habe vielleicht 2 Eizellen, die springen und damit ganz, ganz viel Östrogen auch im Körper, was da produziert worden ist, dann können die Phytoöstrogene, weil sie am Beta-Rezeptor ansetzen, den Alpha-Rezeptor blockieren und so nehme ich etwas von dieser Wucht des heftigen Östrogens. Bin ich schon älter und habe in der Postmenopause und produziere kein eigenes Östrogen mehr, weil ich nur noch eine Restaktivität in den Eierstöcken habe, dann kann ich von der schwach östrogenisierenden Wirkung noch profitieren. Also mein Knochenstoffwechsel kann noch profitieren. Und deshalb sollten Leinsamen jeden Tag gegessen werden, geschrotet. Ich finde die auch besser als Leinöl. Aber wer jetzt sagt, ich esse so gerne Leinöl, dann so biert. Beim Leinsamen habe ich eben noch die Ballaststoffe und ich habe das Eiweiß auch noch mit dabei.
Spannend. Du hast, Susanne, ein Wort gerade gesagt und das müssen wir auch besprechen. Sex. Sex, ja. Oder sexuelle Aktivität in den Wechseljahren, in der Menopause. Also jetzt ganz uneigennützig, aber vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Also ja. Es verändert sich wahrscheinlich auch bei Frauen die Lust oder sagen wir das ja. Bedürfnis. Ist es etwas, wo du trotzdem sagen würdest, hört nicht auf damit, es ist irgendwie, auch da werden Hormone ausgeschüttet, da passieren so viele Dinge im Körper, die auch eine positive Wirkung am Ende haben. Was rätst du deinen Patientinnen oder deinen Mädels, die zu dir kommen und sagen, Susanne, was hat's denn damit auf sich?
Also den Frauen aus meiner Community, wenn ich gefragt werde und manchmal thematisiere es auch in meinem Newsletter, nichts entspannt uns Frauen so sehr wie ein Orgasmus. Und deshalb wünsche ich mir für die Frauen, dass sie das bis hoch ins Alter erleben. Das ist einfach das Beste, was wir machen können zur Stressreduktion. Jetzt sagen aber viele Frauen, ich habe überhaupt keine Lust mehr oder ich habe auf den Kerl keine Lust mehr. Also die Art von Sex verändert sich. Und da sind die Partner auch gefordert, sich darauf einzulassen. Man muss einmal gucken, was passiert da physiologisch. Die ganze Bikini-Zone, wird ja in der Medizin auch von Bikini-Medizin in der Frauenmedizin, also als Frauenmedizin gesprochen, die ganze Bikini-Zone wird weniger durchblutet. Und damit wird natürlich auch die Klitoris weniger durchblutet. Bei der Klitoris finde ich schon mal krass, dass erst 1999 in ihrer vollständigen Form überhaupt erkannt wurde von einer australischen Professorin. Das ist schon mal krass. So, die Klitoris hat ja auch einen großen Schwellkörper, ist ganz groß, aber alles wird weniger durchblutet, nicht nur die Vagina und damit auch die Gebärmutter wird weniger durchblutet, dann irgendwann alles wird kleiner und schrumpft. Jetzt, wenn der jetzt empfinden kann, einfach nicht mehr so stark sein. Libido ist auch was Multifaktorielles. Unser Gehirn ist das größte Sexualorgan und so. Aber trotzdem kann es auch physiologisch einfach daran liegen, weil alles ein bisschen weniger wird. Und dann ist die Frage, wie sehr lässt sich der Partner darauf, auf die veränderten Wünsche vielleicht der Frau drauf ein? Findet man andere Wege auch? Dann was, wovon Frauen betroffen sind, was aber total einfach zu fixen ist, vulvovaginale Atrophie. Also wenn ich schon antizipiere, ich habe Schmerzen beim Sex, selbst wenn meine Klitoris alles noch gut ist, irgendwie, dann werde ich mich nicht drauf einlassen, ja. Und dieses ganze Epithel, die Schleimhäute, sind eben stärker betroffen, weil Östrogen zur guten Durchblutung für aller Schleimhäute dafür sorgt. Wenn die Schleimhäute nicht mehr gut durchblutet werden, dann können sie nicht mehr dieses gute, gesunde Milieu für die vaginalen Bakterien aufrechterhalten, weil die Schleimhautzellen ernähren mit Glykogen, mit Stärke, die Döderleinbakterien, die da in der Vagina leben. Und wenn die Schleimhautzellen nicht mehr gut Glykogen produzieren, dann wandern die Bakterien, die Döderleinbakterien ab. Heißt, sie produzieren nicht mehr den pH-Wert, den es braucht. Ich habe dann eher Darmbakterien in der Vagina und ich habe Infektionen und ich habe durch auch ausgetrocknete Schleimhautzellen einfach Schmerzen. Das geht ganz einfach zu reparieren durch eine gute Pflege, so wie ich mein Gesicht pflege. Bei 80% der Frauen sind davon betroffen und das geht nicht weg, das bleibt. Ich versorge meine Vagina mit Estriol, das ist ein schwaches Östrogen, was nur lokal wirkt in der Bikini-Zone. Und damit, das fängt man an mit einer Stoßtherapie 3 Wochen, wenn man eben schon die Beschwerden hat. Und dann 2-3 Mal die Woche pflegt man einfach die Vagina, führt da Ovula ein oder Creme ein und versorgt dann wieder das Gewebe. Und damit habe ich natürlich auch eine größere Chance, dass auch meine Klitoris davon wieder profitiert. Und dann gibt es noch etwas anderes, was man neben Estriol gibt, auch DHEA in Form von, das nennt sich Intrarosa oder Prasteron-Wirkstoff. Das führe ich auch ein als Ovular und der Körper kann daraus Östrogen oder Testosteron produzieren. Das Testosteron wirkt dann wieder auf die Klitoris. Und manchen Frauen hilft auch, wenn sie von der Gynäkologin verschrieben bekommen, Testosteron. Das ist, wird transdermal gegeben, es wird auf die Wade gegeben. Und das macht man mal für 3 Monate, weil es in Studien gezeigt hat, bei Abklärung aller anderen Faktoren, wenn man die ausschließen kann, also psychosoziale Faktoren, die eben die Libido reduzieren. Wenn die aber alle in Ordnung sind, ich habe einen tollen Mann und eigentlich ein gutes Leben und alles, trotzdem Libido wird irgendwie weniger, dann kann man mal für 3 Monate Testosteron ausprobieren, transdermal. Das hat in Studien gute Erfolge gezeigt. Es ist nur so, dass viele Gynäkologinnen und Gynäkologen, das weiß ich eher aus den Gesprächen mit meiner Community, sich noch scheuen, Testosteron zu verschreiben. Man wird dann gewarnt, Haarwuchs, Stimme ist tiefer, irreversibel. Dazu müsste man sehr, sehr, sehr große Mengen Testosteron geben. Also das ist einmal medizinisch, was man machen kann und dann auf der psychosozialen Ebene offen sein, auch für vielleicht eine andere Form von Sexualität. Aber meine Empfehlung für die Frauen ist, dass sie sich das so lange es geht bewahren und wenn sie auf den Kerl keine Lust haben, dass sie sich selber schön machen.
Sehr, sehr offen, sehr ehrlich, wunderbar. So wie wir es hier bei den Health Nuts immer halten. Und ich glaube auch, wir Männer haben hier eine Menge gelernt, eben auch im Verständnis, im Umgang und auch einfach zu verstehen. Es verändert sich etwas bei der Frau und es ist nichts persönlich Böses vielleicht, die Aggression, die da mal kommt oder die Ablehnung. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, dass 70% der Scheidungen, sagen wir mal, zwischen 40 und 50 Jahren von Frauen ausgehen. Und es war eine Psychologin, die das erzählt hat, die sagte, hey, Mädels, macht euch bewusst, ihr seid in einer Art Ausnahmesituation und diese Entscheidung, die ihr da trefft, euch von eurem Partner zu trennen, ist vielleicht nicht wirklich die Entscheidung, die ihr tief in eurem Herzen tragt, sondern die ist ein bisschen hormongetrieben. Seid euch da sehr sicher oder geht durch diese Phase gemeinsam durch und bewertet das vielleicht später nochmal neu. Ja? Also fand ich interessant, dass das natürlich auf Partnerschaften logischerweise auch viel Einfluss hat und mit Sicherheit auch es Partnerschaften geben wird, die sehr darunter leiden, weil wahrscheinlich einfach auch viel Unwissen dabei ist oder einfach ein bisschen Überforderung vielleicht auch.
Total, also Unwissen auf allen Seiten. Ich glaube, wir hätten weniger Scheidungen, wenn wir alle besser aufgeklärt würden in den Wechseljahren und wenn Frauen auch besser behandelt würden. Denn es dauert immer noch ein Jahr oder mindestens ein Jahr, bis dann die Diagnose gestellt wird, hey, es sind die Hormone, es sind die Wechseljahre und in der Zeit passiert ja auch eben schon viel. Mhm. Es gibt schon auch sowas, dass bei den Männern wird Testosteron weniger, bei den Frauen wird es Östrogen weniger. Da verändert sich natürlich was und das hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Psyche. Und es kann aber auch sein, dass durch die Lebenserfahrung wir auch auf einmal überlegen in den Wechseljahren, bin ich vielleicht irgendwo falsch abgebogen? Und da sind die Wechseljahre so ein Moment, wo manche Frauen nochmal die Weichen neu stellen, sagen, ich ändere meinen Job, ich ändere meinen Partner oder ich lebe lieber alleine. Sowas gibt es natürlich auch.
Matthias, von dir abschließend auch nochmal vielleicht ein paar konkrete Tipps und deine Meinung dazu. Wir haben jetzt auch viel über Ernährung gesprochen, was sagen wir fehlt oder was wir reduzieren oder was Frauen reduzieren sollten. Bei uns Männern wird es mit Sicherheit auch positive Effekte haben, wenn wir weniger Zucker, weniger ungesättigte Fettsäuren und so weiter zu uns nehmen. Aber lass uns trotzdem nochmal schauen, was können Frauen aus deiner Sicht ergänzend tun? Was kann man vielleicht zu einer gesunden Ernährung auch supplementieren? Wann macht es Sinn, vielleicht über eine Phase etwas einzunehmen, um durch diese Wechseljahre besser durchzukommen?
Ich glaube, dass die wesentlichen Punkte Susanne gerade schon aufgegriffen hat. Aber wenn wir beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren nehmen, da würde ich ehrlicherweise nicht widersprechen. Also habe ich so einen etwas anderen Blickwinkel nochmal drauf. Einmal, was die Menge angeht.
Und das auf jeden Fall. Also da reichen 2 Esslöffel Leinsamen
nicht. Da reichen Leinsamen nicht. Und wir haben natürlich ein gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Also ein gutes Verhältnis von Linolsäure zu Alpha-Linolensäure. Aber eben nicht für den entzündlichen, den antientzündlichen Prozess, das direkt verfügbare EPA, DHA oder vor allen Dingen EPA in dem Kontext. Also von daher wäre das etwas, was man durchaus nochmal mitschauen könnte, ob man individuell sagt, okay, wie ist mein Omega-3-Index? Macht es durchaus Sinn, eine höhere Menge auch zu supplementieren oder eben in der Nahrung so mit einzudenken, wie Susanne auch schon beschrieben hat. Also wenn wir über Fischkonsum und Ähnliches mitsprechen. Natürlich aus nachhaltigem Fischfang, aber das gehört sowieso mit dazu. Und dementsprechend, wenn ich diese ganzen Aspekte, die wir neben der Mikronährstoff Versorgung aufgegriffen haben, wenn wir das auch auf der Darmebene nochmal weiter betrachten, würde ich das Thema auf jeden Fall mit in den Fokus rücken. Also bedeutet auch hier, schaffe ich es über meine Ernährung, den Ballaststoffgehalt zu decken. 30 bis 40 Gramm pro Tag sollten es im Schnitt eigentlich sein, für Männer und für Frauen. Und dementsprechend wäre die Frage, macht es hier Sinn, auch ergänzend etwas mit hinzuzuführen? Nicht nur, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt für mich, nicht nur in den Wechseljahren, sondern eine Sache, die ich die ganze Zeit schon sagen wollte, so wichtig diese Phase ist, diese Entwicklung, dieser Prozess, der mit dazugehört, desto wichtiger ist es aber auch, oder umso wichtiger ist es eigentlich auch, dass wir schon sehr viel früher damit beginnen. Also für die Leute, die uns jetzt zuhören und wir kennen ja unsere Altersverteilung, es ist heute der Tag, wo ich auf jeden Fall etwas für meine Gesundheit tun kann. Und die Aspekte helfen allen Menschen, Männer und Frauen, und helfen auch bezüglich, wenn wir hormonell uns das anschauen, auch bezüglich des nochmal zirkadianen Rhythmus, also des normalen Zyklus, normal in Anführungsstrichen, dass wir natürlich auch hier schon frühzeitig anfangen können. Und es gibt eben viele Situationen, die bedingt sind, die dann eben nicht später mit Progesteron- und Östrogenabfall einhergehen, sondern Progesteronmangel besteht, weil wir ähnliche Prozesse schon viel früher im Leben haben und Östrogendominanz, die unter Umständen entstehen könnte. Also da gibt es natürlich auch in anderen Lebensphasen sicherlich auch nochmal auch hormonelle Veränderungen. Bedeutet für mich, dass die Dinge, die wir jetzt hier auch zusammengetragen haben, ernährungsseitig, auch was das Bewegungsthema angeht, was die von dir, Felix, angesprochenen hormetischen Reize angeht, ob ich nun über Kälte und Hitze spreche, dass ich sie natürlich bestmöglich frühzeitig in mein Leben mit integriere, weil dort gehören sie hin. Das ist das, was wir im Laufe der Evolution uns immer wieder begegnet ist. Und diese natürlichen Stressoren regulieren nicht nur das Stresssystem, sondern eben auch alle anderen hormonellen Achsen. Und von daher würde ich das auf jeden Fall mitgeben wollen, dass man jetzt nicht abwarten muss, bis man ein bestimmtes Alter erreicht hat und dann sich erst damit beschäftigt. Aber ich glaube, das ist auch im Sinne von Susannes Einschätzung.
Total. Ich hatte jetzt mit großem Glück eine 29-Jährige im Kurs. Die hat keine Migräne mehr während ihres Zyklus. Die Verdauung ist besser. Die in ihrem Fall isst wieder 3 Mahlzeiten am Tag und es geht ihr deutlich besser. Auf jeden Fall. Ich würde noch ergänzen, Magnesium finden wir viel in grünem Blattgemüse. Davon essen wir insgesamt zu wenig. Und deshalb Magnesium wirkt sich auch auf den Zyklus aus. Selen und Jod, weil wir selen- und jodarme Böden haben, auf jeden Fall. Und auch, wenn ich jetzt vegetarisch lebe, also B-Vitamine wäre so ein Thema, wo ich nochmal gucken würde. Und klasse. Auf jeden Fall Eisen. Omega-3, Eisen bei denen, ja, gerade die Frauen, die dann so heftige Blutungen haben, die irgendwann einen Eisenmangel haben. Das ist der Grund, weshalb ich Leber esse. Aber auch, weil Leber Cholin enthält. Cholin war früher mal als Vitamin eingestuft, ist es heute nicht mehr. Ja, genau. Brauchen wir für den Leberstoffwechsel, den Fettstoffwechsel, brauchen wir aber auch im Gehirn. Finden wir überwiegend in tierischen Lebensmitteln. Wir finden das Betain in der rote Bete. Cholin wird zu Betain auch verstoffwechseln. Aber Cholin ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Und wir produzieren davon weniger im Laufe eines Lebens. Deshalb wird das nochmal ganz wichtig. Und die Omega-3-Fettsäuren empfehle ich auf jeden Fall aus maritimen Quellen zu supplementieren. Ja.
Mhm. Super. Also ich glaube, es war der englische Philosoph Francis Bacon, der gesagt hat, Wissen ist Macht. Und wie immer bei unseren Themen hier im Health Nerds und in der Pro Edition ist es genau, das ist der Kern. wenn wir alle mehr wissen, wenn wir mehr verstehen, wie die Dinge funktionieren, wie sie zusammenhängen, wenn wir auch mehr Verständnis füreinander entwickeln, dann kann unser Leben ja eigentlich nur besser werden. Und insofern sagen wir, Susanne, ganz herzlichen Dank. Du hast uns einen tollen Einblick gegeben in die Menopause, in die Wechseljahre, in alles, was damit zusammenhängt. Und ich bin sicher, auch wir Männer haben nicht nur gelernt, dass auch wir diese Wechseljahre, wenn auch in anderer Form, haben, die Veränderungen, die hormonellen in unserem Körper mit dem fortschreitenden Alter, sondern auch im Verständnis, dass wir mit unseren Frauen, Freundinnen, Partnerinnen einfach vielleicht auch ein bisschen liebevoller, verständnisvoller umgehen und sie unterstützen, durch diese Phase durchzugehen. Und ich bin sicher, es wird auch den ein oder anderen Arbeitgeber geben, der uns hier hört und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, okay, bei mir im Team sind auch Frauen in dieser Lebensphase, was kann ich tun, um ja sie zu supporten, zu unterstützen und wie kann ich damit umgehen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben uns nicht das letzte Mal hier gehört. Es war ein toller Einblick an unsere Community. Natürlich, auch wenn wir zur Pro Edition keine klassische Sprechstunde haben, wenn ihr Fragen habt rund um dieses Thema, schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen podcast@artgerecht.com, über Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer ihr uns folgt. Und wir leiten gerne die Fragen natürlich an Matthias und vor allem auch an Susanne und ihr Team weiter. Und Susanne, wer bei dir vorbeikommen möchte, nobodytoldme.com, das ist deine Seite, da gibt's Kurse, da gibt's noch mehr Wissen für Frauen und auch Männer. Ich sage ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds, Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.